ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und wir freuen uns natürlich auch über interessierte Männer, die uns zuhören. Wir wollen alle Fragen rund um die Wechseljahre beantworten und euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen, damit ihr gut durch die Hormonumstellung kommt und gesund bleibt. Heute erwartet euch mal wieder eine Folge mit Themen, die ihr uns vorgeschlagen habt und mit vielen eurer Fragen. Da geht es zum Beispiel um die Frage, warum es für das neue Mittel gegen Hitzewallungen einen roten Handbrief gibt. Was haben Frauen mit ADHS in den Wechseljahren zu erwarten? Kann eine Epilepsie wieder auftreten durch die Hormonumstellung? Und wie gefährlich sind gutartige Zellveränderungen in der Brust? Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell und an meiner Seite ist die Hormonexpertin, Frauenärztin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft Dr. Katrin Schaudig. Hallo Frau Schaudig, ich grüße Sie.
Hallo liebe Frau Simonsen, ich freue mich, Sie zu hören.
Frau Schaudig, wir beginnen mal mit der Frage zu diesem hormonfreien Medikament gegen Hitzewallung. Das wird ja unter dem Namen Veosa gehandelt. Das ist seit letztem Jahr auf den Markt in Deutschland und es beinhaltet den Wirkstoff Fezolinetant. Und nun hat die Arzneimittelkommission einen roten Handbrief dazu rausgegeben, also eine dringende Warnung, was bei der Anwendung des Medikamentes zu beachten ist. Unsere Hörerinnen sind da verständlicherweise jetzt ein bisschen verunsichert. Frau Schaudig, was genau ist denn da jetzt das Problem mit dem Wirkstoff?
Also ich würde mal so ein bisschen, die Aufregung gerne runterkochen. Das Problem mit diesen ganzen Substanzen aus der Wirkstoffgruppe, also das sind die Substanzen, die quasi die Wirkung des Botenstoffs im Gehirn, der die Hitzewallung auslöst, blockiert. Da gibt's ja sogenannte Rezeptoren und entscheidend ist ein Neurotransmitter, so nennen wir das, also ein Botenstoff im Gehirn, der heißt Neurokinin B und der ist verantwortlich dafür, dass beim Östrogenmangel Hitzewallungen entstehen. Das geht also über dieses Neurokinin B. Wenn wir zu wenig Östrogen haben, wird vermehrt Neurokinin B gebildet im Gehirn und dieses Neurokinin B geht dann an das Wärmeregulationszentrum. Also man muss sich das so vorstellen, diese Strukturen im Gehirn, die liegen alle ganz dicht beieinander. Diese Strukturen liegen alle im Zwischenhirn, auf Medizindeutsch der Hypothalamus genannt. Jetzt geht also dieses Neurokinin B an, das thermoregulatorische Zentrum und die Frau schwitzt. Dass nicht alle Frauen schwitzen. Warum das so ist, das wissen wir nicht. Also das ist tatsächlich nochmal ein Rätsel, das es noch zu lösen gilt, weil das wissen Sie ja, es gibt ja Frauen, die haben keine Hitzewallung. Aber grundsätzlich weiß man, das Neurokinin B ist entscheidend. Und jetzt hat man Substanzen entwickelt, die Rezeptoren für das Neurokinin B blockieren. Und eine davon ist das Veosa oder Fezolinetant. Die erste Substanz, die diesbezüglich untersucht wurde, und das ist schon 8 Jahre her, war ein Stoff, der hieß Pavinetant. Und ich war damals auch dabei, wie diese Studie vorgestellt wurde. Und ich war sehr beeindruckt, weil es eben zu einer wirklich starken Verbesserung der Hitzewallung kam, wie ich fand, vergleichbar mit der Wirkung von einer Hormontherapie. Und das war auch eine sehr gute und sehr saubere Studie. Aber damals kam raus, ein Drittel der Frauen kriegt eine leichte Leberwerterhöhung. Da waren auch welche dabei, da war die Leberwerterhöhung stärker, aber so roundabout ein Drittel hatten ein Problem mit Leberwerterhöhung. Daraufhin hat man die Entwicklung dieser Substanz eingestellt, aber es gab schon so ein paar andere Entwicklungen von ähnlich wirksamen Substanzen. Die haben natürlich alle ein bisschen anderes Nebenwirkungsprofil. Eine dieser Substanzen ist dieses Fezolinetant, das schon zugelassen ist. Es gibt eine weitere Substanz, die heißt Elinzanetant, die wird vermutlich dieses spätestens nächstes Jahr auch zugelassen. Bei der Entwicklung dieser Substanzen und auch bei den Studien, die dazu gemacht wurden, hat man natürlich deswegen ein besonderes Augenmerk auf die Leberwerte gehabt. Und erfreulicherweise kam es bei Fezolinetant eben nicht in einem Drittel der Fälle zur Leberwerterhöhung, sondern zu einer Handvoll, unter 5%. Und diese Leberwerterhöhungen waren auch in fast allen Fällen nur leichte Leberwerterhöhung. Man hat dann trotzdem im Rahmen der Studien das abgesetzt und die gute Nachricht war, in dem Moment, wo man es abgesetzt hat, war die Leberwerterhöhung weg. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. So, und jetzt hat aber die amerikanische Behörde letztlich vor dem Hintergrund, dass wir bei einer anderen Substanz dieser Art schon mal mehr Probleme mit der Leber hatten, auch gesagt, man muss die Leberwerte vorher kontrollieren und unter laufender Therapie. Warum die europäischen Behörden und auch die Deutschen das nicht gefordert haben, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir haben eigentlich immer schon auch bei der Beobachtung der Studienlage immer diese Leberproblematik auf dem Schirm gehabt. Jetzt, nachdem bereits über 100.000 Frauen weltweit mit dem Veosa behandelt sind, gab es jetzt vor einem halben Jahr einen ersten Fall in USA mit einer schwereren Leberproblematik. Also die Frau hatte einen sogenannten Ikterus, das heißt eine Gelbfärbung der Haut und der Augen. Das kennt man vielleicht von der Gelbsucht und hatte auch entsprechende Symptome. Die haben dann dunklen Urin, gelbe Haut und dann ist die Frau ein bisschen spät zum Arzt und dann hat man es abgesetzt und es war alles wieder gut. Also das heißt, die Leberwerterhöhung war komplett reversibel, das heißt rückgängig. Aber man muss schon auch sagen, deutlich über 100.000 Frauen sind behandelt worden und es gibt wenige dieser Berichte.
Und in diesem Rote Handbrief wird vor diesen erhöhten Leberwerten gewarnt.
Genau, der Rote Handbrief ist jetzt vor dem Hintergrund dieser Berichte, dass es in einzelnen Fällen eine deutliche Leberwertproblematik gab. Und es ist auch gut so, dass man darauf aufmerksam gemacht hat. Das heißt, man muss einfach davon ausgehen, jemand, der ein Leberproblem mitbringt, ich sag mal, chronische Hepatitis, Leberzirrhose und es gibt auch alle möglichen anderen Leberproblematiken, dem würde man das Veosa schon mal gar nicht geben. Und man sollte unter der Behandlung einfach gucken, kommt es zur Leberwerterhöhung oder nicht. Vielleicht muss man dazu auch nochmal sagen, es gibt ganz viele Medikamente, die mit einer Leberwerterhöhung einhergehen. Warum? Naja, das Präparat wird in der Leber abgebaut und manchmal muss sich die Leber sehr anstrengen, dann steigen die Transaminasen, wie wir es nennen, also die Leberwerte an. Zum Beispiel, ich sag's jetzt nur so als Vergleich, das Medikament Diclofenac, was so gut bekannt ist als Voltaren, das können Sie, Frau Simon, einfach so in der Apotheke kaufen, macht in bis zu 4% der Fälle schwere Leberschäden. Bis hin zur Zirrhose, Leberkarzinom. Also das müssen Sie jetzt nicht Angst haben, dass wenn Sie das morgen mal nehmen, weil Ihnen der Rücken wehtut oder die Schulter, wenn Sie das jetzt einmal nehmen, passiert in aller Regel nichts. Aber es gibt ja viele Menschen, die das chronisch nehmen, wegen chronischer Rückenschmerzen, wegen chronischer Gelenkbeschwerden. Und die haben tatsächlich eine deutliche Gefährdung. Das ist ein Präparat, was Sie so in der Apotheke kaufen können. Da macht sich kein Mensch Gedanken drüber. Ibuprofen zum Beispiel kann die Niere schwer schädigen. Auch Ibuprofen ist was viele Menschen permanent nehmen, weil es halt ein gutes Schmerzmittel ist und auch antientzündlich wirkt. Gerade Sportler, die viel Gelenkprobleme haben, nehmen das gerne. Kann bis zur Dialyse die Niere schädigen. Ich will damit nicht die Wirkung vom Veosa verniedlichen. Ich will nur sagen, dass Leberwertanstieg ist was man immer auf dem Schirm haben muss, wenn jemand permanent ein Medikament einnimmt. Und das Veosa kann das eben in Einzelfällen machen. Meines Wissens ist es so, dass die Leberwerterhöhungen, die beobachtet wurden, überwiegend in den ersten 3 Monaten der Behandlung auftraten. Deswegen hat jetzt die Behörde gesagt, okay, vor Beginn der Therapie Leberwertbestimmung und dann unter laufender Therapie, also nach einem Monat, nach 2 Monaten, nach 3 Monaten einmal Blut abnehmen, wie entwickeln sich die Leberwerte. Danach kann man sich ein bisschen entspannen, dann können die Abstände länger werden. Ich habe das ehrlich gesagt bei meinen Patienten mit dem Veosa die ganze Zeit gemacht. Also ich habe immer vorher die Leberwerte bestimmt und auch unter laufender Therapie. Vielleicht nicht monatlich, das werde ich jetzt wahrscheinlich ändern. Aber ich habe bisher niemanden gehabt, der auch nur einen Hauch von Anstieg hatte und wir setzen es durchaus ein. Ich will es nicht verniedlichen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da die Brille aufsetzen. Aha, wir gucken mal auf die Leber. Aber ich glaube nicht, dass das Veosa im Vergleich zu diesen anderen Präparaten, von denen man das auch weiß, eine Ausnahme einnimmt. Also ich würde trotzdem weiter Veosa verschreiben und ein bisschen genauer auf die Leber gucken.
Gerade bei diesem Medikament bekommen wir auch immer Fragen von Frauen mit Krebserkrankungen, Brustkrebs oder Gebärmutterkrebs. Die haben ja eigentlich gehofft auf dieses Medikament, weil die dürfen ja keine Hormone nehmen. Und trotzdem ist das ja bei der Zulassungsstudie gar nicht getestet worden für diese Krebsfrauen. Darf man das trotzdem sozusagen ohne Bedenken verordnen oder machen Sie das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie nicht von vornherein in der Zulassungsstudie das gecheckt haben. Ich darf vielleicht verraten, das andere Präparat, das Elinzanetant, hat tatsächlich von vornherein so eine Studie aufgelegt und die ist noch nicht publiziert, aber soweit ich weiß, kam da irgendwie nichts raus, was dagegen spricht. Und beim Veosa läuft jetzt eine Studie. Am wichtigsten ist es eigentlich für die Frauen, die noch in der Behandlung für einen Brustkrebs sind. Bei Frauen, wo der Brustkrebs länger zurückliegt und die schon aus der aktiven Behandlung draußen sind, solche Frauen waren in den Studien mit drin, sind aber nicht als einzelne Gruppe gesondert untersucht worden. Das ist ein bisschen schade, finde ich auch blöd. Aber deswegen ist es auch so, dass man es einsetzen kann. Ich mache das auch. Also gerade Patienten, wissen Sie, wo der Brustkrebs schon länger zurückliegt oder die durch sind mit der Behandlung. Ich habe eine, da war der Brustkrebs noch so klein, da war gar nichts, gar keine Behandlung mehr notwendig. Die kriegt jetzt von mir auch Veosa. Also wir setzen es ein bei Zustand nach Brustkrebs. Was wir noch nicht so ganz gut untersucht haben, ist, wenn die Patientinnen noch unter dieser antihormonellen Behandlung stehen mit Tamoxifen oder einem Aromatasehemmer, zum Beispiel Letrozol. Da gibt es noch keine guten Daten, die Studien laufen, aber man hat da immer Angst vor Wechselwirkungen. Das heißt, dass das Präparat Veosa zum Beispiel mit der Antitumortherapie quasi sich gegenseitig ausnockt. Aber da hat man zumindest pharmakologische Ansätze, dass aller Wahrscheinlichkeit nach es da kein Problem gibt. Ich überlege gerade, ich habe im Moment noch keine Patientin, die noch unter Therapie ist, der ich es gebe. Ich würde aber im Einzelfall das auch mich trauen und ich glaube, da spricht nichts dagegen. Beim Gebärmutterkrebs hätte ich überhaupt nichts dagegen. Man muss sich schon überlegen, das ist ja kein Hormon, das Veosa. Es wird auch potenziell nicht die Krebserkrankung verschlechtern.
Die Peggy hat uns geschrieben, sie ist 53 Jahre alt und seit 2 Jahren in der Menopause. Sie hatte teils starke Hitzewallungen, einen steigenden Langzeitzuckerwert, obwohl sie eigentlich sich gesund ernährt, Sport treibt und auch schlank ist. Und sie hat mit vaginaler Trockenheit zu tun. Nun bekam sie die Diagnose Endometriumkarzinom Typ 1, hormonabhängig. Es wurde eine radikale Hysterektomie mit Entfernung der Eierstöcke vorgenommen. Und die Onkologin sagt nun, dass sie die Estriolcreme gegen die vaginale Trockenheit nicht mehr nehmen darf, sondern nur noch Zäpfchen mit 0,03 Milligramm Estriol. Und auch das Medikament Veosa darf aufgrund des Gebärmutterkrebses nicht angewendet werden, ebenso wie Remifemin. Das ist ein Medikament mit Traubensilberkerze. Sie wollte nun gern wissen, was Sie dazu sagen.
Ja, ich möchte jetzt nicht die Onkologin kritisieren, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, aber also das Remifemin ist ja eine pflanzliche Substanz, Sie haben es gerade schon gesagt, Traubensilberkerze, von der wir eigentlich ausgehen, dass sie nicht über den Östrogenrezeptor wirkt, sondern über zentralnervöse Prozesse, also zentralnervös heißt irgendwie im Gehirn, die Auswirkungen des Östrogenmangels angeht. Und das wirkt nicht so stark, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn jemand starke Beschwerden hat, wird er mit dem Remifemin auch nicht so richtig weiterkommen. Ich persönlich hätte gar kein Problem, jetzt jemanden mit einem hormonabhängigen Krebs Remifemin zu geben. Es steht leider im Beipackzettel drin. Das ist so. Aber nach allem, was ich weiß und auch was die allermeisten Experten sagen, kann man das geben. Ich hätte auch gar kein Problem, Veosa zu geben, weil es eben kein Hormon ist und ich gar keine Sorge hätte, dass ich da irgendwas anschiebe. Bei den Frauen mit Gebärmutter-Schleimhautkrebs. Jetzt wissen wir bei der Patientin oder bei der Hörerin nicht, wie das Stadium dieses Krebses war. Es ist sogar
typ
so, dass
1
wenn es
hat sie
ja Typ 1 heißt aber nur, okay, dass es hormonabhängig ist. Also wir wissen nicht, ist es Stadium 1, ist es Stadium 2, war der Tumor ganz super winzklein. Also die Entfernung von Eierstöcken und Gebärmutter ist die Standardtherapie in so einer Situation. Wenn das ein sehr frühes Karzinom war und ganz klein, dann gibt es sogar Experten, die sagen, dann kann man sogar eine Hormontherapie vertreten. Ich persönlich bin da tatsächlich auch ein bisschen zurückhaltend, weil man nie genau weiß, ob nicht doch noch, also die Idee ist, dass man sozusagen einzelne Krebszellen, die irgendwo im Körper sein können, durch eine Östrogengabe düngt quasi. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und ich bin da auch zurückhaltend. Spannenderweise ist bei den Patienten aber gut möglich, Progesteron zu geben. Warum? Also ich sag's nochmal, es geht um die Frau mit einem Gebärmutter-Schleimhautkrebs, der östrogenabhängig ist. Interessanterweise würden sie mit einem Gelbkörperhormon, und es wäre zum Beispiel das natürliche Progesteron, auf keinen Fall Angst haben, dass sie das düngen. Man behandelt sogar weit fortgeschrittene Gebärmutter-Schleimhautkrebse mit hochdosierten synthetischen Gestagenen in der Hoffnung, dass man damit den Tumor eindämmt. Also das heißt, da können Sie eigentlich nichts falsch machen, wenn Sie zum Beispiel Progesteron geben. Sie haben damit den Vorteil, dass Sie den Schlaf verbessern, was ja für viele Patientinnen das Problem ist. Und es gibt auch eine Studie, dass Sie mit 300 Milligramm Progesteron geschluckt auch gegen Hitzewallung effektiv sind. Wahrscheinlich nicht so effektiv wie das Östrogen, aber es ist ein Versuch wert. Also mein Rat an die Patientin wäre, sie könnte mal 300 Milligramm Progesteron versuchen, täglich geschluckt. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass wir gar keine Daten dazu haben, was das jetzt wieder an der Brust machen würde. Oder aber sie kann Veosa nehmen, aus meiner Sicht bedenkenlos. Zu dem Östriol lokal. Das ist ein bisschen tricky. Das Problem ist mit der Creme, das ist ja auch Estriol. Also sie darf auf keinen Fall Östradiol-Creme nehmen, die gibt's nämlich auch. Das ist das Linoladiol, also bitte von der auf jeden Fall Hände weg. Wenn sie Estriol-Creme nehmen, ist es doch immer ein bisschen schwierig zu sagen, so wie viel von der Creme kommt da jetzt an. Anders als das Östradiol hat das Estriol eine sehr kurze Halbwertszeit. Das heißt, nach 10 Stunden können Sie gar nichts mehr messen. Wenn Sie jetzt zweimal die Woche Östriol lokal anwenden, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie damit einen fördernden Effekt auf Krebszellen haben. Trotzdem bleibt so eine mini-winzige Unsicherheit. Alle Experten sind sich einig, dass Sie mit diesen Zäpfchen mit 0,03 Milligramm Östriol nichts anrichten können. Deswegen, da ist man so oft zu sagen auf der sicheren Seite. Wenn die zusätzlich Estriol-Creme nimmt, das macht man dann gerne am Scheideneingang, weil es da auch oft wehtut und trocken ist. Was da passiert, da wissen wir einfach nicht, wie viel dann doch in den Organismus übergeht. Wenn das ein frühes Gebärmutterschleimhautkarzinom war, dann wäre ich jetzt nicht so ängstlich. Aber ansonsten würde ich da lokal nochmal mit hyaluronhaltigen Cremes, da gibt's ja ganz viel, und lokaler Pflege arbeiten und zusätzlich die Estriol-Zäpfchen mit 0,03 nehmen. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein.
Frau Schaudig, gab es nicht auch eine Creme, die nur 0,03 Milligramm Estriol drin hat?
Ja, da ist natürlich immer die Frage, wie viel nehmen Sie von der Creme? Die Cremes sind eigentlich so dosiert, da ist ein Applikator dabei, dass wenn Sie den voll machen, dass Sie 0,5 Milligramm kriegen, aber nicht 0,03. Das geht auch fast mit den Cremes nicht. Das kriegen Sie nicht hin.
Ich will nur noch mal kurz darauf hinweisen, ich hatte es nicht vorgelesen, aber sie schrieb, dass der Tumor ja hormonabhängig war, zu 90% auf Östrogen, zu 70% auf Progesteron. Und trotzdem würden Sie sagen, Progesteron ist okay?
Ja, ich würde eigentlich sagen, weil das ja quasi eine antiproliferative Wirkung hat in dem Fall. Das gilt nur fürs Endometriumkarzinom, das gilt nicht fürs Mammakarzinom. Aber insofern würde man sogar denken, dass der Tumor gut ansprechen würde, also im positiven Sinne, wenn man Progesteron gibt.
Und auch die Solveig, die hat uns eine Frage zu Veosa geschickt. Ihre Menopause liegt 9 Jahre schon zurück und seither plagen sie Hitzewallungen im Rhythmus von 25 Minuten. Ihre Ärztinnen sind ratlos. Sie schreibt, ich habe bereits 5-mal eine Hormonersatztherapie probiert, die auch immer unterschiedlich stark gewirkt hat, aber ich musste sie jedes Mal nach einigen Monaten abbrechen, weil ich starke Depressionen bekommen habe. Nun habe ich gelesen, dass der Wirkstoff Fezolinetant zugelassen ist. Mein Arzt hatte es mir auf meinen Wunsch hin auch verschrieben, aber ich war dann doch ein bisschen zu ängstlich, es auszuprobieren. Was sagt denn Frau Schaudig? Könnte ich das Medikament nehmen?
Also meine erste Frage ist eigentlich, dass ich erstaunt bin, dass die Solveig auf die Hormontherapie Depressionen gekriegt hat. Da ist jetzt meine Fantasie, dass wenn das Progesteron war, das kann tatsächlich bei einigen Frauen tatsächlich Depressionen auslösen. Vom Östrogen habe ich das noch nie wirklich erlebt, dass die Frauen sagen, das Östrogen macht mich depressiv. Also ich würde nochmal einen Hormontherapieversuch eventuell erwägen, mit natürlichem Östrogen. Das wird man bei ihr wahrscheinlich über die Haut machen, also Gel oder Pflaster. Und dann statt des Progesterons Dydrogesteron nehmen, was nämlich keine zentralen Nebenwirkungen hat, also keine Depression machen kann. Es gibt ja auch Frauen, die auf geschlucktes Progesteron Kopfschmerzen oder Schwindel kriegen. Und ganz wenige eben auch mal Weinerlichkeit, depressive Verstimmung. Also das wäre so der erste Ansatz, wo ich mir jetzt überlegen würde, das könnte der Solveig vielleicht helfen. Ansonsten finde ich es völlig in Ordnung, mal das Fezolinetant zu versuchen. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Leberwerte vorher kontrollieren und einmal im Monat. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, bitte, dass keiner hier den Eindruck hat, dass Fezolinetant schießt die Leber ab, sondern es gibt einfach einzelne Patienten und es sind unter 5%, wahrscheinlich noch weniger als unter 5%, die tatsächlich eine Leberwerterhöhung kriegen. Es kann auch sein, dass die nur leicht ist. Es sind super wenige, wo eine deutliche Leberwerterhöhung ist, wo man es auf jeden Fall absetzen muss. Also ich fände es einen guten Ansatz, das Veosa zu probieren.
Wir bekommen immer mal wieder Fragen, weil die Frauen Vorerkrankungen haben und sich dann unsicher sind, ob sie denn nun bioidentische Hormone trotz dieser Vorerkrankung nehmen dürfen. Die Tanja hatte vor circa 2 Jahren einen Zentralvenenverschluss im linken Auge und seither sieht sie auf diesem Auge fast nichts mehr. Ursache war starker Stress und Bluthochdruck. Weiter schreibt sie, jetzt bin ich in den Wechseljahren, ich bin 52 und leide unter Depressionen, Angststörungen, wahrscheinlich auch hauptsächlich ausgelöst durch das Auge und durch einen Erschöpfungszustand, den sie schon vorher hatte. Meine Frauenärztin hat mir nun Progesteron verordnet zum Einschlafen und zur allgemeinen Entspannung. Östrogen möchte sie mir aufgrund meiner Augengeschichte nicht verordnen. Dabei habe ich das Gefühl, dass Östrogen vielleicht meiner Stimmung gut tun könnte. Deshalb wende ich mich nun mit folgender Frage an Sie. Ist ein Zentralvenenverschluss im Auge eine Kontraindikation für eine bioidentische Hormontherapie mit Östrogen?
Also die erste Frage ist schon mal, die Hörerin ist in den Wechseljahren. Die Frage ist, hat die noch eine Restfunktion des Eierstocks oder nicht? Sprich, hat sie noch sporadisch Blutungen? Kann man davon ausgehen, dass vielleicht noch mal der Eierstock so richtig loslegt? Mit 52 kann das durchaus sein. Also das wäre die erste Frage. Wie lange liegt die letzte Regel zurück? Ein Hormonstatus, wenn sie den macht, der würde nicht unbedingt was bringen, weil sie da vielleicht gerade einen Moment erwischt, wo tatsächlich alle Hormone im Keller sind. Also für mich ist da die Vorgeschichte der Blutungen entscheidend. Also wenn die vor über einem Jahr die letzte Blutung hatte, dann ist es unwahrscheinlich, dass was ist. Warum ist es überhaupt wichtig? Weil es schon so ist, dass hohe Östrogenspiegel eine Thrombose begünstigen können. Ja, die Patientin hatte schon mal eine Thrombose. Damit hat sie auf jeden Fall theoretisch ein Risiko, dass sie erneut eine Thrombose kriegt. Das ist einfach so. Also ein Zustand nach Thrombose ist quasi der höchste anamnestische Risikofaktor, den man haben kann. Wenn die jetzt ihre Blutgerinnung untersucht, ich höre das immer, nee, ich habe da nichts und das ist alles gut. Nee, das können sie damit nicht ausschließen. In 20% von eindeutig zum Beispiel genetischen Thrombosefällen, also Oma-Thrombose, Mutter-Thrombose, Tochter-Thrombose, finden sie gar nichts bei der Gerinnungsdiagnostik. Das heißt, damit kann man sich eigentlich nicht in Sicherheit wiegen. Entscheidend ist, jemand, der schon mal eine Thrombose hatte, hat einfach irgendwas, was ihn dafür prädisponiert. Und hat ja die Hörerin gesagt, dass es mit Stress und also ein Stress macht keine Thrombose, muss man mal so sagen. Aber der Bluthochdruck kann sowas schon mal begünstigen, gerade am Auge. Das Auge ist nochmal so eine spezielle Situation. Also zum Beispiel eine Analvenenthrombose, sprich also eine Thrombose im Bereich von Hämorrhoiden am Ausgang des Darms, das gilt nicht als Risikofaktor, weil das ist tatsächlich ein mechanisches Problem. Aber alle anderen Thrombosen schon. Und jetzt ist die Frage, grundsätzlich niedrig dosiert über die Haut zugeführtes Östrogen, da hätte ich jetzt tatsächlich nicht so ein Riesenproblem. Es sei denn, es könnte sein, dass der Eierstock nochmal so ordentlich losschießt. Und wenn sie dann durch ihr eigenes Östrogen sehr hohe Spiegel hat, dann hat sie an sich schon dadurch mal vorübergehend ein etwas höheres Thromboserisiko. Muss ich immer überlegen, was haben denn Östrogene mit der Thrombose zu tun? Wir haben das schon in anderen Folgen gesagt, ich sag's jetzt nochmal hier, wenn man Östrogene schluckt, dann überschwemmt das die Leber, da sind wir wieder bei unserer Freundin der Leber, und die wird dann sozusagen angeschoben und macht Gerinnungsstoffe, gerinnungsfördernde Substanzen. Das ist auch so, dass wir in der Schwangerschaft zum Beispiel ein 6-fach erhöhtes Thromboserisiko haben. Und dann fragt man sich, warum macht die Natur sowas? Wir haben in der Schwangerschaft irre hohe Östrogenspiegel, also in uns drin. Und ich glaube, dass die Natur das deswegen so eingerichtet hat, damit die Frauen, wir reden jetzt von der Steinzeit, das ist ja eine ganz alte Software, die wir da haben, dass die Frauen nicht so viel verbluten nach der Geburt. Früher sind Frauen vor allem an Verblutungen gestorben bei der Geburt, weniger an Thrombosen. Heute, Gott sei Dank, haben wir das Thema nicht so sehr mehr, weil die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten einfach sehr viel besser geworden sind. Aber das Thromboserisiko ist geblieben. So, wenn jetzt in der Leber ganz viel Östrogen ankommt, dann denkt die Leber vielleicht, okay, wir sind hier schwanger, wir müssen mal die Gerinnung anschieben. Das ist jetzt sehr, sehr verkürzt dargestellt. Wenn ich von meinem eigenen Eierstock aber sehr viel Östrogen produziere, was nie so hoch sein wird wie in der Schwangerschaft. Trotzdem hat die Leber einfach so den Reiz, okay, ich mache Gerinnungsstoffe. Das heißt, geschlucktes Östrogen ist ein Problem, weil die Leber da mal so kurz überflutet wird mit Östrogen. Das passiert nicht, wenn man es über die Haut zuführt. Da kommt das Östrogen auch in der Leber an, aber immer nur so in so kleinen Fraktionen. Das macht kein Gerinnungsrisiko. Ist aber ein Dosisphänomen. Wenn sich jetzt jemand von oben bis unten mit Östrogen einschmiert, dann hat er auch ein erhöhtes Risiko, weil auch dann kommt in der Leber ja sehr viel Östrogen an, wie im ganzen Körper. Das heißt, bei so jemandem mit einem Zustand nach Thrombose ist es sogar wichtig, dass man zu hohe Östrogenspiegel möglichst vermeidet, was ja in der Perimenopause immer mal sein kann. Da wäre ich sogar großzügig mit einer östrogenfreien Pille, um das zu verhindern. Wenn die Hörerin, die das geschrieben hat, sagt, nee, also meine letzte Regel ist 1-2 Jahre zurück, da ist gar nichts mehr, hat auch die Frauenärztin gesagt, dann würde ich sagen, niedrig dosiert Transdermalöstrogen dazu, da hätte ich jetzt nicht so ein Riesenproblem. Es steht aber im Beipackzettel drin, dass Thrombosen eine Kontraindikation sind. Das heißt, man muss dann mit der Patientin sehr, sehr genau, also aus ärztlicher Sicht besprechen, dass man ein winziges Restrisiko nicht ausschließen kann, dass es aber nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber man muss das auch mit der Patientin ansprechen.
Und wenn sie sagt, nee, ich habe schon noch meine Regel oder ich hatte sie, bevor ich jetzt angefangen habe, das Progesteron zu nehmen, dann würden sie sagen, lieber mit dieser Monogestagenpille und dann transdermales
und dann
Östrogen
ein bisschen
dazu.
Ein bisschen Östrogen dazu. Ich meine, wenn ich das richtig gesehen habe, hat die Patientin auch keine Hitzewallung, sondern hat Depression und Angststörung, was ja häufiger ist in der Perimenopause. Und wenn dann der echte Östrogenmangel ist, kommen dann die Hitzewallungen dazu. Also bei so jemanden muss man schon genau hinschauen, wie viel Restfunktion vom Eierstock ist dann noch.
Aber ich finde das spannend, dass Sie sagen, in dieser Perimenopause, wenn ja manchmal unsere Östrogenwerte deutlich über das Normale hinausschießen und dann hat man vielleicht noch Bluthochdruck, dass es dann zu diesen Thrombosen kommen kann. Das war mir nicht so klar.
Ja, wobei, ich meine, da gibt es natürlich null Daten zu, Frau Simonsen. Das ist, wie wollen Sie das untersuchen in einer Studie? Aber das ist jetzt eine hypothetische Überlegung, dass grundsätzlich man nicht sagen kann, transdermales Östrogen ist immer harmlos. Wenn, wie gesagt, wenn sich jemand halt, ich habe so manchmal Patienten, die einfach ganz viel Östrogen anwenden, weil sie finden, je mehr ich nehme, desto besser geht's mir. Da bin ich dann immer sehr zurückhaltend. Bei jemand, der kein Thromboserisiko mitbringt, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Thrombose ist ja trotzdem ein relativ seltenes Ereignis. Also in dieser Alterskategorie vielleicht eine von 1000. Das ist schon keine häufige Erkrankung. Und es ist ja auch immer nur vorübergehend. Aber wir haben es jetzt hier mit jemandem zu tun, der schon mal eine Thrombose hatte. Und nochmal, jemand, der eine Thrombose hatte, hat einfach höhere Risiken. Das heißt, da würde ich immer darüber nachdenken, eher die Östrogenspiegel nicht zu hoch zu machen. Jetzt muss ich an der Stelle aber nochmal sagen, nicht, dass jetzt alle, die schon mal eine Thrombose hatten, zum Doktor gehen und sagen, ah, ich bin in der Perimenopause, wir müssen die hohen Spiegel vermeiden. Da würde ich mal sagen, da muss man schon auch jetzt wieder zurückhaltend sein. Da gibt's ja null Studien dazu. Und die Werte sind ja jetzt auch nicht so abstrus hoch wie in der Schwangerschaft zum Beispiel. Aber gerade bei dieser Patientin, die das hatte und der es jetzt schlecht geht und wo es um den Einsatz von Hormonen geht, wenn sie der jetzt noch Östrogene on top geben und auch wenn es transdermal ist, und dann noch der Eierstock viel macht, dann kommen sie ja möglicherweise auf noch einen höheren Spiegel. Und da muss man sagen, wenn die Patientin dann eine Thrombose wo auch immer bekommt, dann hat man vor Gericht ein dünnes Hemd als Arzt. Das ist dann schon so. Wenn die dann sagt, sie haben mir das gegeben, das hätten sie nicht tun dürfen, jetzt habe ich eine Lungenembolie, da müssen sie schon einen freundlichen Gutachter finden.
Und diese Depressionen und Angststörungen können ja eben auch durch diese Hormonschwankungen in der Perimenopause ausgelöst werden.
Genau.
Okay, jetzt kommen wir zu Melanie. Melanie ist 51 Jahre alt und hatte vor einem Jahr eine flache epitheliale Atypie. Das ist immer schwierig, diese medizinischen Fachbegriffe. Ich habe es gegoogelt, das ist eine Zellveränderung in der Brust. Sie wurde mit den Worten entlassen, sie soll ganz normal zur Vorsorge gehen und eine Ärztin sagte nur, dass sie keine Hormone nehmen soll. Inzwischen haben meine Frauenärztin und ich aufgrund von Wassereinlagerungen, starker Menstruation und Schlafstörungen aber entschieden, ein Östrogengel und ein Progesteronpräparat durchgängig zu nehmen, weil in meinem Blut, abgenommen am 4. Zyklustag, kaum noch Hormone festzustellen waren. Jetzt haben sich bei vorher regelmäßigem Zyklus Zwischenblutungen rund um den Eisprung eingestellt. Ich bin verunsichert und möchte fragen, würden Sie nach der Diagnose mit dieser Zellveränderung in der Brust auch eine Hormonersatztherapie einleiten? Sind Blutentnahmen zum Zyklusbeginn überhaupt aussagekräftig und wäre es nicht sinnvoller, Progesteron nur in der zweiten Zyklushälfte zu nehmen? Also drei Fragen haben wir.
Ja, also ich muss mal gleich sagen, wenn jetzt so eine Patientin zu mir kommt, ich habe solche, dann rufe ich die Ärztin an, die das diagnostiziert hat. Also ich denke, diese flache epitheliale Atypie hat man nur dadurch festgestellt, dass man eine Biopsie gemacht hat in der Brust. Also vielleicht so eine Stanzbiopsie mit einer Nadel, mit einer Punktion. Da muss man tatsächlich mit der Ärztin, die das oder dem Arzt diagnostiziert hat, nochmal ein ausführliches Gespräch führen. Was sagt der Pathologe, der dann diese Zellen beurteilt hat? Welcher Art sind die? Wie ausgeprägt sind die Atypien? Offensichtlich sind die so, dass die Ärzte gesagt haben, es reicht, wenn sie ganz normal die Brust untersuchen lassen. Das klingt ja eher harmlos, aber da muss man tatsächlich nochmal ganz genau nachhaken. Grundsätzlich muss man sagen, wenn mal durch Biopsien oder Punktionen Atypien in der Brust festgestellt worden, wissen Sie, die haben auch verschiedene Schweregrade. Ich wäre tatsächlich in so einer Situation immer einen Hauch zurückhaltend mit Hormonen. Da bin ich nicht so großzügig, weil ich denke, wenn wir über eine Hormontherapie nachdenken, dann ist ja das wichtigste Risiko, über das wir sprechen, ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko. Was wir jetzt mit einer kurzfristigen Gabe von Östrogen und Progesteron wahrscheinlich nicht haben. Aber man muss sich immer überlegen, was machen die Hormone mit einem, sagen wir mal, nicht mehr ganz in Ordnung befindlichen Brustgewebe. Die können Veränderungen quasi fördern und düngen. Ich bin bei Atypien in der Brust immer extrem zurückhaltend. Also was ich jetzt so ein bisschen widersprüchlich finde, ist, dass die Ärztin einerseits sagt, sie soll keine Hormone nehmen, aber andererseits sagt, normale Vorsorge reicht. Also wenn so Veränderungen sind, würde ich immer denken, naja, man wird die Patientin erstmal halbjährlich oder jährlich zur Kontrolle einbestellen von Seiten der Ärzte und Ärztinnen, die die Brustdiagnostik machen. Und man muss tatsächlich sich genau mit dem, der die Diagnose gestellt hat, ins Bild setzen. wahrscheinlich, wenn die schon sagen, sie können normal zur Vorsorge gehen, ist es nicht so schlimm. Ich wäre aber tatsächlich vorsichtig bei jemandem mit so einer Anamnese, mit einer Hormongabe. Das muss ich gestehen, wäre ich auf jeden Fall. Und würde versuchen, die Symptome anders zu behandeln, die sie hat.
Dann hatte sie noch die Frage mit dieser Blutentnahme am Zyklusbeginn, dass da die Werte niedrig sind, ist doch eigentlich nicht ungewöhnlich.
Also Östrogen oder? Und Progesteron ist niedrig, aber zu Zyklusbeginn könnte man am ehesten erwischen, ob das FSH schon hoch ist. Die Patientin hat ja, wenn ich das richtig sehe, ja auch noch keine Hitzewallung und sie hat starke Regelblutung. Das heißt, vielleicht hat sie tatsächlich einen gewissen Gelbkörpermangel, also sie ist, denke ich mal, in dieser klassischen Phase von Perimenopause. Und die Wassereinlagerung, die sprechen ja auch, also die starken Blutungen und die Wassereinlagerung sprechen per se dafür, dass die zeitweilig richtig hohe Östrogenspiegel hat. Und wenn man jetzt mal einmal zu Zyklusbeginn einen niedrigen Spiegel misst, dann sagt es gar nichts. Alleine die Symptome, Wassereinlagerung, starke Blutung, daran können Sie sehen, die hat zeitweilig wahrscheinlich einen ziemlich hohen Östrogenspiegel, ja. Und die Frage, wäre es nicht sinnvoller, Progesteron nur in der zweiten Zyklushälfte zu nehmen? Ja, das würde ich in der Situation vielleicht mal erwägen. Und es könnte aber auch sein, dass man bei den starken Blutungen vielleicht sogar auf so eine Hormonspirale zurückgeht. Das wird aber die Schlafstörungen nicht so richtig beheben. Und es wird auch nicht verhindern, dass die hohe Östrogenspiegel hat. Tatsächlich wäre da auch nochmal die Frage einer unterdrückenden Therapie mit so einer östrogenfreien Pille. Aber was das dann an der Brust macht, das wissen wir gar nicht, weil da gibt's auch keine Untersuchungen zu. Ich finde die Situation tatsächlich schwierig. Vielleicht sollte sie einfach mal Progesteron in der zweiten Zyklushälfte nehmen. Da wird sie jetzt ihre Atypie...
Und kein Östrogen.
Östrogen würde ich nur dann nehmen, wenn sie den Eierstock unterdrücken. Aber die hat ja zwei Symptome, die für zu viel Östrogen sprechen, nämlich die Wassereinlagerung und die starken Blutungen.
Also vorsichtig und Progesteron erstmal nur in der zweiten Zyklushälfte.
Ja, das wäre so mein Vorschlag. Aber selbst da wissen wir auch nicht, ob wir an der Brust irgendwas tun. Also da muss man sich tatsächlich nochmal ins Bild setzen. Vielleicht ist diese Diagnose flache epitheliale Atypie gar nicht so schlimm, aber das muss man im Einzelfall sich anschauen.
Sie sagen jetzt gar nicht so schlimm. Was wäre denn gar nicht so schlimm? Was müssten die Ärzte dann sagen?
Die würden dann sagen, ja, ach nee, die Atypien, die sind kaum vorhanden und es ist eine Kondition, bei der man nicht von einer sogenannten Präkanzerose ausgeht. Und das muss man im Einzelfall mit dem Pathologen besprechen. Die Nomenklaturen dafür, also wie benenne ich das, die ändern sich auch dauernd. Also früher hieß das alles ganz anders. Ich würde da tatsächlich den Pathologen fragen. Und es gibt Veränderungen in der Brust, die harmlos sind. Zum Beispiel ein Fibroadenom. Also ein Fibroadenom, da wissen wir zwar, dass das Wachstum durch Östrogene ein bisschen gefördert wird, aber das sind in aller Regel gutartige Tumore in der Brust. Das haben auch schon Teenager oder Mädchen mit 25. Die sind harmlos. Die sollte man gelegentlich kontrollieren mit dem Ultraschall. Das finde ich schon sinnvoll, ob die sich irgendwie verändern. Und wenn sie sich, die punktiert man auch nicht unbedingt, weil die sehr typische Kriterien haben vom Ultraschall her. Also die guckt man sich an. Ein Fibroadenom ist im Grunde so ein bisschen wie so ein Myom in der Gebärmutter, gutartiger Knoten. Da dürfen sie auch Hormone geben. Bei Patientinnen, die sehr viele Fibroadenome haben, solche habe ich, da ist die ganze Brust voller Fibroadenome, da wird man zurückhaltend mit Östrogenen sein. Solche Patientinnen behandle ich tatsächlich mit östrogenfreien Pillen und gebe ein bisschen Östrogen dazu. Da will ich verhindern, dass die zwischendurch immer so hohe Östrogenspiegel haben, auch im normalen Zyklus. Das mache ich sogar bei jungen Frauen. Aber Daten gibt's dazu keine, das muss man jetzt gleich schon mal wieder sagen. Das ist nur so eine hypothetische Überlegung. Aber jemand mit Fibroadenom kann bedenkenlos Hormone bekommen in den Wechseljahren. Da bin ich völlig entspannt.
Heute habe ich mal keinen Hörtipp, sondern einen Tipp zum Anschauen. Es geht ums Älterwerden. Älter werden, klar, aber bitte mit Haltung, Humor und ganz viel Zuversicht. Dass das möglich ist, zeigt die WDR-Sendung Frau TV. In drei Sondersendungen hat sich Frau TV mit dem Thema Midlife Magic befasst, also der spannenden Lebensphase von Frauen 50+. Die beiden Moderatorinnen Lisa Ortgis und Sabine Heinrich haben viele spannende Frauen im Gespräch. Midlife Magic zeigt, das Beste kommt noch. Alle drei Sendungen sind in der ARD Mediathek abrufbar. Der Link, der ist in den Shownotes. So, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Fragenkomplex. Da haben uns Fragen erreicht von Frauen, die unter PCOS leiden, unter ADHS und unter Epilepsie. Die Julia hat uns geschrieben, mit den Wechseljahren ist meine Epilepsie wieder aufgetreten. Nach meiner eigenen Recherche kann das durch die Hormonumstellung bedingt sein. Ob ich Progesteron zuführen soll oder wie ich Einfluss nehmen kann, wird im Internet sehr unterschiedlich bewertet. Können Sie dazu etwas sagen, inwiefern mögliche Zusammenhänge bestehen? Und ich habe auch gelesen, dass es für Frauen dann nach der Menopause, also nach der letzten Blutung, besser wird.
Also es gibt einen Teil der Epilepsiefälle, die tatsächlich hormonell getriggert werden. Das sind Frauen, die zum Beispiel berichten, dass während der Menstruation oder während der Ovulationszeiträume vermehrt Anfälle auftreten. Das muss man sehr gut mit dem Neurologen und einem Anfallskalender eruieren. Vielleicht gehört Julia zu denen, wo das so passiert ist. Und was wir wissen, dass sehr hohe Östrogenspiegel auch mal einen Anfall auslösen können. Und gerade in der Perimenopause, haben wir ja schon mehrfach gesagt, haben wir ja manchmal sehr hohe Östrogenspiegel. Also das kann im Einzelfall so sein. Und die Patienten, die explizit diese hormonabhängigen Epilepsien haben, da gibt es tatsächlich auch Daten, die sagen, mit der Menopause, also wenn wir keine Hormonspiegel mehr haben, keine hormonellen Schwankungen vor allen Dingen, es sind auch da wieder die Schwankungen, zum Beispiel kurz vor der Regel der Abfall von Progesteron. Also das ist sehr komplex und man kann es auch nicht so ganz verkürzen auf eine Aussage, aber man kann schon sagen, es gibt Frauen, wo die Epilepsieanfälle hormonell und zyklusabhängig getriggert werden und deswegen kann es auch im Einzelfall mal sein, dass sowas sich verstärkt in den Wechseljahren. Gerade bei den Frauen, da wird man auch versuchen, hohe Östrogenspiegel zu vermeiden. Und das Progesteron hat tatsächlich einen anfallsunterdrückenden Effekt. Also das weiß man. Also Progesteron ist nicht schlecht, aber wenn die Patientin in der Perimenopause ist mit sehr hohen Östrogenspiegelpassagier, dann würde ich auch da eher wieder eine östrogenfreie Pille geben, um große Schwankungen des Östrogenspiegels zu vermeiden.
Dann kommen wir zum nächsten Thema, zur ADHS. Das wird ja bei vielen Frauen gar nicht erkannt, weil die einfach andere Symptome haben als die Jungs oder die Männer. Bei Frauen mit ADHS gibt es ein Ungleichgewicht der Hirnchemie. Jetzt haben wir ja im Podcast mehrfach schon darauf hingewiesen, dass auch in den Wechseljahren viele Symptome durch unser Gehirn und die verrückten Botenstoffe ausgelöst werden in unserem Hirn. Was heißt das nun für Frauen mit ADHS? Sind die vielleicht besonders schwer von diesen typischen neurologisch ausgelösten Symptomen wie Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Konzentrationsproblemen betroffen?
Also die Datenlage dazu ist noch nicht so richtig toll. Das Thema ist überhaupt in den letzten Jahren richtig aufgekommen, dass auch auf Kongressen darüber berichtet wird. Meine persönliche Erfahrung damit ist, dass es bei vielen Frauen eben gar nicht als solches diagnostiziert wird. Und da muss man nochmal unterscheiden. Es gibt ja das ADHS und das H steht für Hyperaktivität, also dass das auch, also die Zappelphilippe sozusagen sind. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben nur ein ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ohne diese hyperaktive Komponente. Bei der hyperaktiven Komponente, das wird schon mal eher auch früh dann schon bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert. Ich habe tatsächlich Frauen, wo das ADHS oder ADS erst jetzt in den Wechseljahren diagnostiziert wurde. Da gibt's auch Testungen, da geht man zum Neurologen oder auch zum Psychiater und der testet es aus. Und es gibt tatsächlich gezielt Psychopharmaka, die man dann einsetzt. Das muss man auch ein bisschen ausprobieren. Es scheint schon so zu sein, dass die Frauen möglicherweise in den Wechseljahren mehr Probleme bekommen und aus meiner Sicht auch da wieder wichtig, möglichst gleichmäßige Hormonspiegel schaffen und die Schwankungen der Hormone, die ja in der Perimenopause besonders stark sind, möglichst ausgleichen. Also die eine Patientin, wo es jetzt diagnostiziert wurde, im Rahmen tatsächlich einer psychosomatischen Klinikkur, da ist es dann aufgetaucht. Die kriegt jetzt sowohl von mir Hormone, also so eine Gestagen-Monopille mit ein bisschen Östrogen dazu und entsprechende Pharmakotherapie mit Psychopharmaka, und der geht es jetzt tatsächlich viel besser. Also ich glaube, bei denen muss man tatsächlich kombinieren, also einmal ein entsprechendes Medikament, was gegen das ADS oder ADHS hilft, und dann werden die wahrscheinlich auch profitieren davon, dass man die Hormonspiegel gleichmäßig hält.
Aber Sie haben da auch nicht so viele Patientinnen damit bisher.
Ja, wobei es kann auch sein, dass es unterdiagnostiziert ist. Ne? Also wenn ich so das Gefühl habe, okay, von der Anamnese, Familienanamnese und so weiter, könnte es ein Problem geben, dann rate ich denen auch, lassen Sie sich testen beim Neurologen oder Psychiater.
Zu guter Letzt wollen wir noch auf die Frage einer Hörerin kommen, die unter PCOS leidet, also unter dem polyzystischen Ovarialsyndrom. Das ist vielleicht zum kurzen Verständnis eine der häufigsten Hormonstörungen bei Frauen im gebärfähigen Alter. Durch eine gestörte Eizellreifung kommt es häufig zu einer erschwerten Schwangerschaft, da keine regelmäßigen Eisprünge stattfinden. Unsere Hörerin fragt, auf was muss ich mich in den Wechseljahren einstellen, wenn ich unter PCOS leide? Welche Erkenntnisse gibt es da?
Vielleicht noch mal ein bisschen ergänzend. Die Frauen mit einem solchen polyzystischen Ovar-Syndrom, kurz PCOS genannt, sie haben ganz gut beschrieben, die haben seltener Eisprünge, werden schlechter schwanger. Aber das Hauptproblem, womit die eigentlich zum Doktor kommen, auch schon früh, auch als Teenager, ist, dass der Zyklus ganz unregelmäßig ist, wegen dieser nur seltenen Eisprünge. Und gleichzeitig haben die zu viel männliches Hormon. Das heißt, die haben Akne, Haarausfall, Haare, wo sie sie nicht haben wollen, also zu wenig auf dem Kopf, zu viel an Stellen am Körper, wo man sie nicht haben will. Und die haben fast immer eine sogenannte Insulinresistenz. Und das erklärt schon, dass die Frauen von vornherein ein erhöhtes Risiko haben, einen Diabetes zu entwickeln, mit den ganzen entsprechenden Folgeerkrankungen. Die haben auch häufig eine Fettstoffwechselstörung. Und vor allen Dingen haben sie das Problem, dass sie bereits sehr früh an Gewicht zunehmen. Also Frauen mit einem PCOS sind im Durchschnitt übergewichtiger oder adipöser als Frauen, die das nicht haben. Das hat was mit der Insulinresistenz zu tun. Und da sollte man eigentlich ganz früh schon im Leben versuchen, diese unbotmäßige Gewichtszunahme zu vermeiden. Sport, Sport, Sport ist tatsächlich das Gebot der Stunde, und das ist aber schwer für die. Diese Frauen kriegen großzügig bereits in der Jugend Metformin. Das ist eigentlich ein Diabetes-Medikament, auch nur zur Behandlung des Diabetes zugelassen. Aber wir setzen es inzwischen auch bei jungen Frauen ein. Es wird auch jetzt zunehmend bei Frauen eingesetzt, die jetzt nicht akut schwanger werden wollen. Also bei Frauen, die schwanger werden wollen, machen wir es schon ganz lange, Metformin, weil es die Insulinresistenz verbessert. Und das Verrückte ist, dass eine Verbesserung der Insulinresistenz sich direkt auf das Zyklusgeschehen auswirkt. Also die sollten eigentlich schon ihr ganzes Leben versuchen, die Gewichtszunahme zu vermeiden. Jetzt kommen die in die Wechseljahre, da steigen ja auch die anderen Risiken. Interessanterweise ist es offensichtlich so, wenn Sie Frauen vergleichen, die 50 sind und kein PCOS haben und schwer adipös sind, haben die letztendlich auf lange Gesicht gesehen die gleichen Risiken wie die PCOS-Frauen. Aber es ist halt so, dass wenn Sie jetzt die vergleichen würden, haben Sie mehr 50-jährige PCOS-Frauen, die adipös sind, und nicht so viele, die das nicht haben. Also Sie müssen an Diabetes denken, unbedingt mit Metformin großzügig arbeiten. Und eine Hormontherapie, das wissen wir ja, verbessert ja die Insulinresistenz. Also ich finde, den Frauen gebe ich sehr gerne Hormone. Das Östrogen natürlich, wenn die tatsächlich stark übergewichtig sind, nur über die Haut. Gestagen-Monopillen, die Slinda zum Beispiel, verbessert wahrscheinlich die Insulinresistenz. Da gibt es nicht so ganz Top-Daten zu, aber es spricht vieles dafür. Also gerne in der Perimenopause Slinda mit ein bisschen Östrogen dazu. Und nach der Menopause, wenn die wirklich postmenopausal sind, auch habe ich gar nichts gegen eine Hormontherapie, insbesondere wenn die schwitzen. Aber gerne in Kombination mit Metformin.
Aber im Prinzip ist es so, wenn ich darunter leide, muss ich eigentlich mein Leben lang von meiner Frauenärztin auch behandelt werden.
Ja, wenn das Problem ist, wenn diese Frauen, die sind auch häufig ganz ohne Regel, also haben eine Amenorrhoe, dann muss man als Minimum sicherstellen, dass sie regelmäßig diese Transformation an der Gebärmutter oder Schleimhaut haben. Vielleicht erinnern sich die Hörerinnen, wenn wir keinen Eisprung haben, fehlt die Progesteronwirkung an der Gebärmutter Schleimhaut. Und die ist ja wichtig dafür, dass es zum geordneten Rückzug der Schleimhaut kommt. Also das ist total wichtig. Das heißt, das muss man beachten. Die Frauen, wenn die jung sind, kriegen von uns zum Beispiel als Minimalmaßnahme regelmäßig ein Gelbkörperhormon. Noch besser ist eine Antibabypille. Da kann man auch, wenn die Frauen noch schlank sind und keine Risiken haben, eine Kombinationspille geben. Das ist eigentlich die First-Line-Therapie. Wenn die aber bereits Risiken für Thrombose haben, sprich sehr übergewichtig sind, dann ist auch bei den jungen Frauen die Gestagen-Monopille, gerade die Slinda, das die Therapie der Wahl. Die hat auch einen gewissen Effekt gegen Vermännlichungssymptome wie Akne, Haarausfall und dieser Hirsutismus, also der vermehrte Haarwuchs. Und darüber kann man die auch gut über diese Perimenopause rüberkriegen. Und wie man es dann danach macht, kommt auf den Einzelfall an.
Weil Sie gerade gesagt haben, dann kriegen wir die gut über diese Perimenopause. Ja. Die können dann aber auch Transdermalöstrogen dazu bekommen, ja. Wenn sie, ja, das
war
funktioniert.
Gar kein Problem. Also es ist immer ein kleines Problem, wenn schon mal eine Thrombose war. Da muss man sehr gut abwägen, aber im Einzelfall geht das.
Wir bleiben nochmal bei diesen Gestagenpillen. Die werden ja auch wegen ihres antiandrogenen Effekts den Frauen mit PCOS verschrieben. Sie haben es gerade schon erwähnt, weil die ja auch zu viel an Testosteron oft haben. Nun fragt eine Hörerin, ob dieser Effekt dieser Pillen auch sein kann, dass es sich negativ auf ihre sexuelle Erregbarkeit auswirkt. Unsere Hörerin ist 55 und sie hat nämlich genau das bei sich beobachtet. Sie bekam die Lafam gegen Wechseljahressymptome verschrieben. Da ist das Gestagen Dinogest drin. Die Symptome wurden besser, aber sie hatte dann Wasser in den Bein, in den Knöcheln, war nicht mehr erregbar und bekam keinen Orgasmus mehr.
Tja, das ist tatsächlich ein gewisses Dilemma. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Lafam, was die Patientin bekommen hat, jetzt so der absolute Lustkiller grundsätzlich ist. Aber zwei Dinge. Erstens, das Dinogest, was da drin ist, hat tatsächlich einen leichten antiandrogenen Effekt. Und da ist aber auch geschlucktes Östrogen drin. Was dann passieren kann, ist, wenn man Östrogen schluckt, erhöht das über die Leberwirkung die Bindungseiweiße für männliches Hormon. Und es kann dann sein, dass das Testosteron, was die Patientin hat, was ja schon einen Zusammenhang mit der Sexualität hat, quasi abgewürgt wird. Also jemanden, der ein Libido-Problem hat oder Probleme der Sexualität, da geben wir auch nicht gerne geschlucktes Östrogen, sondern bevorzugt transdermal. Jetzt wissen wir von der Hörerin aber nicht, ob die Probleme mit Androgenen hat. Also hat die Haarausfall, hat sie Akne und so weiter. Das Lafam ist eigentlich eine sehr schöne Tablette, gerade auch für den Übergang, weil es ein bisschen wirkt wie eine Antibabypille, obwohl es ein Präparat als gegen Wechseljahrssymptome gilt, also dafür ist es zugelassen. Ich würde in so einem Fall, wenn jetzt nicht die Vermännlichungssymptome im Vordergrund stehen, also ich sage nochmal Haarausfall, Akne, Hirsutismus, dann kann man das durchaus umstellen auf ein transdermales System mit Östrogen transdermal. Und so jemanden würde ich dann vielleicht gerade in der Perimenopause gerne Desogestrel geben. Und wenn die echt in der Postmenopause ist, dann als Gestagen ein neutrales Gestagen. Und da muss man auch sagen, auch das Progesteron kann sich in Einzelfällen negativ auf die Libido auswirken. Frauen haben häufig in der zweiten Zyklushälfte weniger Lust als in der ersten. Was hat man in der zweiten Zyklushälfte? Progesteron. Da würde ich eher Dydrogesteron nehmen, was vom Risikoprofil her dem Progesteron sehr nahe steht, auch was das Brustkrebsrisiko betrifft, aber weniger dieser zentralnervösen Nebenwirkung hat. Also das kann man machen. Perimenopausal würde ich tatsächlich Desogestrel geben mit ein bisschen Östrogen.
Muss man da überhaupt ein bisschen drauf achten, sozusagen, wenn man Frauen so Monogestagenpillen verschreibt, dieser Effekt auf die Sexualität?
Ja, das ist natürlich schwer untersuchbar. Es gibt ja schon durchaus Studien, die meinen, dass man mit der klassischen Kombinationspille, wo man auch den Testosteronspiegel runterfährt, bei jungen Frauen in Einzelfällen was an der Sexualität verändert. Das kommt immer auf den Einzelfall an. Es gibt auch Frauen, die merken da gar nichts von. Es gibt sogar Frauen, die sagen, es ist besser mit dem Sex. Also da, und deswegen kommt in den Studien immer so eine Nulllinie raus. Ändert nichts daran, dass es einzelne Frauen gibt, die das beschreiben. Und das gilt auch für die Gestagen-Monopillen. Da muss man aber auch immer noch mal drauf gucken, bei Frauen, die eine Gestagen-Monopille nehmen, ob nicht à la longue der Östrogenspiegel immer niedriger wird. Und den geben wir dann gerne dazu. Also Sie sehen schon, es ist alles nicht so einfach. Da gibt es keine Patentlösung, so muss es gehen. Es gibt reichlich Frauen, die mit den Gestagen-Monopillen kein Problem haben. Aber Einzelfälle gibt es immer und das muss man ernst nehmen.
Und Sie würden dann Testosteron dazugeben?
Testosteron? Bei Libido-Störung, ja, auch wieder nicht so eine einfache Autobahn. Das ist jetzt nicht eine Einbahnstraße. Also wir wissen, dass Testosteron was mit der Erregbarkeit und auch mit der Sexualität zu tun hat. Aber wissen Sie, so einfach ist es nicht, dass Sie sagen, schlechte Libido rein mit dem Testo. Da haben wir ja auch schon eine ganze Folge zu gehabt. Also nochmal vorab, wenn Sie eine Kombinationspille geben, dann Testosteron dazu ist eigentlich Quatsch, weil Sie mit der Kombinationspille auf jeden Fall das Testosteron gar nicht, das kommt gar nicht an. Also bei einer Kombipille. Bei einer Gestagen-Monopille kommt es sehr auf die Situation an. Und wissen Sie, dass das mit dem Testosteron und der Libido und der Sexualität nicht so eine einfache Gleichung ist? Sehen Sie daran, wenn das so einfach wäre, müssten ja alle PCOS-Frauen, die zu viel Androgene haben, also zu viel Testosteron, ganz doll super Sexualität haben und ganz viel Lust haben, haben die aber nicht. Deren Sexualität ist zum Teil auch wieder eingeschränkt, was ganz viele Ursachen hat. Die Sexualität bei Frauen ist ein unfassbar komplexes Thema und ich möchte ganz doll vorwarnen, als Automatismus zu sagen, schlechte Libido rein mit dem Testosteron. Das kann in Einzelfällen total gut wirken, aber da muss man eine extrem gute sexualpsychologische Befragung machen, sich nochmal anhören, wie funktioniert das. Die Patientin mit dem LaFam, die hat es ja sehr eindrücklich geschrieben. Die hat ja gesagt, das war alles schlecht mit dem LaFam und als ich es abgesetzt habe, war das alles wieder gut. Also ich finde, das ist jetzt schon sehr eindrucksvoll. Der würde ich aber jetzt auch nicht unbedingt Testosteron geben, weil das braucht sie vielleicht gar nicht, sondern sie einfach ein bisschen differenzierter behandeln für ihre Wechseljahre.
Und weil wir einmal beim Testosteron sind, die Nicole hat uns auch dazu geschrieben. Die ist ebenfalls 52 Jahre alt, nimmt seit 2 Jahren Hormone und schreibt, ich habe einen ziemlich steinigen Weg hinter mir die letzten 4 Jahre mit schlimmen Symptomen, Gelenkschmerzen, Gewichtszunahme, starke Hormonschwankungen einhergehend mit extremen Blutungen, dadurch auch Eisenmangel und noch eine Frozen Shoulder. Trotz Hormonersatztherapie kam es zu depressiver Verstimmung und Angstzuständen, Herzrasen, Herzdruck, welche ich final mit Hilfe von Testosteron in den Griff bekommen habe. Ich nehme nach Diskussion und Kämpfen mit meiner Gynäkologin Testogel für Männer und bezahle es selbst mit einer erbsengroßen Menge. Abendlich fahre ich wunderbar und es geht mir mental seitdem so viel besser. Das war wirklich für mich eine gravierende Verbesserung. Ich habe keinerlei Nebenwirkungen. Es geht mir jetzt richtig gut. Die Möglichkeit des Testosterons für mentale Symptome haben Sie in Ihrem Podcast noch gar nicht erwähnt. Was sagt Frau Schaudig dazu?
Also ich muss mal vorab sagen, die Patientin hat gesagt, sie nimmt jetzt Testogel für Männer. Das Testogel für Männer führt zu etwa 10-fach höheren Spiegel, als wir Frauen haben. Also Frauen haben ja männliche Hormone, Männer haben ungefähr 10-mal so viel. Und wenn man jetzt davon ganz wenig nimmt, ist es total schwierig, das zu dosieren. Also davon rate ich dringend ab, weil man dann auch in zu hohe Spiegel, unphysiologisch hohe kommt. Es gibt ja Rezepturen für Frauen, die angepasst sind. Das muss man allerdings individuell von der Apotheke herstellen lassen und muss es auch selbst bezahlen, weil es keine zugelassene Therapie ist. Und man muss auch regelmäßig die Testosteronspiegel kontrollieren. Wir versuchen, wenn wir es geben, in einen hochphysiologischen Bereich zu kommen. Das haben wir ja auch schon im Zusammenhang mit der Sexualität auch in anderen Podcast-Folgen ausführlich besprochen. Ist eine Option. mit den depressiven Verstimmungen und den Angstzuständen und so weiter. Eins frage ich mich, ob vielleicht die Hörerin Progesteron genommen hat, was in Einzelfällen das auch mal triggern kann. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, muss man dann umstellen. Aber es ist durchaus so, dass wir einzelne Patienten haben, die tatsächlich genau das berichten, was die Hörerin berichtet, nämlich dass die depressive Verstimmung und die Angstzustände besser werden mit Testosteron. Die fühlen sich stabiler, geerdeter. Aber die Studien dazu sagen das komischerweise nicht. Da ist ein gewisser Widerspruch. Das heißt, auch da gilt die, wie soll ich es mal sagen, die Leitlinie oder die Richtlinie, nachdem wir uns da halten, kann nicht sein, aha, Depression rein mit dem Testosteron, sondern das kommt wirklich sehr auf den Einzelfall an. Wenn so jemand sehr niedrige Androgenspiegel hat und das so berichtet wie die Hörerin, dann würde ich mit ihr das diskutieren und vielleicht mal ausprobieren. Und dann macht man das 3 Monate und wenn die Frau dann sagt, ah, es ist super gut, dann glaube ich ihr das. Da ist tatsächlich ein gewisser Widerspruch zwischen meinen Einzelfallerfahrungen, weil ich durchaus auch Patientinnen sehe, die genau das berichten. Aber man muss da sehr vorsichtig sein, weil auch die depressive Verstimmung und auch Angstzustände sind ein sehr komplexes neurologisch-psychiatrisches Thema. Das heißt, ich wäre da extrem vorsichtig zu sagen, aha, ich habe das Problem und jetzt Testosteron. Man muss es im Einzelfall entscheiden. Ich möchte aber nicht abstreiten, dass ein Zusammenhang sein kann. Das heißt, man kann es im Einzelfall versuchen, aber es ist A, keine Erfolgsgarantie und B, es muss alles selbst bezahlt werden. Die Laborkontrollen müssen Sie selber zahlen, weil es keine dafür getestete Therapie ist. Und nochmal, in den Studien dazu kommt es leider nicht so eindeutig raus. Aber nochmal in Studien, das heißt nicht, dass es nicht Einzelne gibt, wo es was bewirkt und die kommen halt dann nicht zum Zuge.
Und weil es eben auch so eine schlechte Studienlage gibt, sind ja viele Ärzte auch extrem zurückhaltend mit der Testosterongabe oder Verordnung. Aber Sie würden sagen, naja, der Patientin oder der Hörerin hilft es ja gut und Ihre Ärztin ist da auch bereit, ihr das zu verschreiben. Dann vielleicht aber eben lieber umsteigen auf so eine Extra-Rezeptur, die die Apotheken herstellen für Frauen und halt immer den Testosteronspiegel regelmäßig prüfen.
Ganz genau, das würde ich machen. Und diese Testosteronrezeptur, das machen nicht alle Apotheken. Also wir haben das auch ganz schon oft publiziert. Es wissen inzwischen doch sehr viele, wie das funktioniert.
Frau Schaudig, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir bekommen nach wie vor ja viele Fragen zugeschickt. Wir bekommen täglich Mails. Manche haben wir auch schon in den zurückliegenden Folgen mal beantwortet. Es lohnt sich da sozusagen auch thematisch nochmal nachzuhören. Ich bedanke mich für heute bei Ihnen, Frau Dr. Schaudig, und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Ja, sehr gerne. Frau Simonsen hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in die Dunkelheit bringen.
Und in 2 Wochen geht es hier bei uns um die Darmgesundheit. Wir haben Dr. Viola Andresen zu Gast. Einige von euch kennen sie bestimmt von den NDR Ernährungsdocs. Wir wollen sie fragen, was in den Wechseljahren dann los ist mit unserem Darm. Viele Frauen berichten von Verstopfungen, von Blähungen. Nicht selten treten da noch Unverträglichkeiten auf. Laktose, Gluten oder Histamine. Was hat das alles mit den Hormonen zu tun und was würde die Ärztin als Therapie empfehlen? Das hört ihr in der kommenden Folge hier bei Hormongesteuert. Und unseren Podcast findet ihr auch zum Nachlesen auf den Seiten des MDR. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Abonniert unseren Podcast, lasst gerne auch eine Bewertung da. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, erzählt es gern weiter an eure Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Euer Feedback könnt ihr uns auch gern schreiben unter hormongesteuert@mdraktuell.de. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.